Es ist der 17. September 2022 in einem, man kann es nicht anders sagen, in einem Kaff irgendwo in Ohio. Der Ort heißt Youngstown. Ich habe nachgeschaut, das ist wirklich ein Kaff. Trotzdem hält Donald Trump dort eine Rede, um J.D. Vance für den Senat zu unterstützen. Damals war der Wahlkampf die sogenannten Midterms. Und seine Rede ist ziemlich düster. Soweit so bekannt. So kennen wir Trump, seit er auf der politischen Bühne aufgetaucht ist. Jetzt gehen wir aber mal ans Ende. Seine Rede, die dauert 1,5 Stunden. Und da hören wir mal rein, David. Mhm. Aber nicht auf das, was er sagt, sondern auf das, was im Hintergrund läuft. Am Ende setzt plötzlich Musik ein, während Trump weiter vom Untergang spricht. Und mit dieser Musik reagieren die Menschen im Saal. Dutzende recken ihre Finger in die Luft. David, was ist da los?
Ja, also der Song, der da eingespielt wird, der heißt Mirrors. Der ist fast identisch mit der Hymne von QAnon. Mhm. Und die Hymne selbst, die hat so einen kryptischen Namen. Die heißt WWG1WGA. Ja. Das ist eine Abkürzung für Where We Go One, We Go All. Mhm. Also was man so etwas schludrig übersetzen könnte mit einer für alle, alle für einen.
Und deswegen die gestreckten Finger.
Genau. Mhm. Und das ist eigentlich der Leitspruch von QAnon, dieser Verschwörungstheorie, in der Trump der Retter ist.
Mhm. Aber, wie gesagt, das war ja im September 22 und zu diesem Zeitpunkt war er gar nicht mehr Präsident.
Genau. Auch QAnon ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Aber das ist so ein bisschen wie ein Mottbrand. Also unter der Oberfläche geht das durchaus weiter und könnte sich jederzeit wieder zu einem richtigen Brand entwickeln.
Das ist Amerika entscheidet. Der USA-Podcast der NZZ. Heute erklärt uns USA-Korrespondent David Signer, wie etabliert die Ideen von QAnon im republikanischen Lager sind und welchen Einfluss die Verschwörungstheorie auch auf den Wahlkampf hat. Mein Name David Vogel. Also ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Hörerinnen und Hörern so geht wie mir, als ich gehört habe, dass wir über QAnon sprechen werden. Da war doch etwas. Ist schon ein Weilchen her.
Also die ominöse Geschichte hat im Jahr 2016 begonnen. Da zirkulierte zum ersten Mal dieser Vorwurf, dass es hochrangige Demokraten gäbe, zum Beispiel Hillary Clinton, die aus dem Hinterzimmer einer Pizzeria in Washington aus einen Kinderhändlerring unterhalten. Mhm. Also Pädophilie im großen Stil praktizieren. Mhm. Und im Mittelpunkt dieses Netzes figurierte der sogenannte Q, der arbeitete angeblich irgendwo in der Regierung, bekam da eben diese ganzen schmutzigen Geschichten mit, die er dann in kryptischer Form publik machte.
Wir können ja da mal reinhören. Mhm.
Who is the Queen of England? With power comes corruption. Secret society. Evil. Germany. Migrants. Why are migrants important? Q.
Also, ganz schlau bin ich nicht geworden.
Nein, aber das macht wahrscheinlich genau die Faszination aus. Also das wurde für viele Amerikaner so ein Volkssport, das zu dechiffrieren und alle möglichen Bedeutungen herauszulesen oder hineinzulesen. Und die zentrale Botschaft von QAnon war eigentlich, dass es da so eine satanische Linke gibt, die Demokraten, die Kinder foltert und tötet, um ihnen dann so ein Verjüngungsserum zu entnehmen, und dass es generell so eine geheime Elite gibt, die den Staat im Staat, also den sogenannten Deep State, kontrolliert.
Es tönt sehr ernst, aber irgendwie auch spielerisch. Aber ich erinnere mich, es hat sich auch wahnsinnig verbreitet und die Menschen haben wirklich dran geglaubt.
Ja, und es wurde dann irgendwann schon auch sehr ernst und sehr bedenklich. Vor allem auch unter dem Einfluss von Covid, wo sowieso alle möglichen Verschwörungstheorien zirkuliert haben. Dann wichtig war auch die Verhaftung und dann später der Suizid des Milliardärs Jeffrey Epstein, der ja tatsächlich so einen Kinderhändlerring betrieb und auch viele einflussreiche Freunde tatsächlich unter Demokraten hatte. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für diese Leute.
Welche Rolle spielt denn da genau Trump?
Also es gibt bei QAnon diese Vorstellung, dass es irgendwann zum sogenannten Storm kommt. Das ist so eine Art Endschlacht, wo dann die Bösewichte entlarvt werden und der Messias zur großen Rache aufruft. Und dieser Retter ist eben Trump. Die ganzen Hoffnungen dieser Leute haben sich konzentriert in Trump. Und der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte war dann eigentlich der 6. Januar 2021, der Sturm auf das Kapitol in Washington. Man erinnert sich an diesen Kuh-Schamanen.
Stimmt, ja.
Mit den Hörnern. Und überhaupt waren die QAnon-Flaggen und Anhänger waren prominent vertreten bei diesem Sturm.
Danach, also als Trump wirklich weg war, ausziehen musste aus dem Weißen Haus, danach ist doch QAnon relativ schnell aus der Öffentlichkeit verschwunden.
Natürlich, weil Trump selbst verschwunden ist, der diese Ideen auch immer befördert und ein bisschen propagiert hat. Wahrscheinlich gab es auch eine gewisse Enttäuschung. Man hatte gehofft, dass dieser Sturm auf das Kapitol tatsächlich eine neue Ära einläuten würde. Ist nicht passiert. Es ging einfach weiter. Die Inhalte wurden zum Teil auch verbannt auf den Social Medias. Dann wurde auch publik, wer diese Q-Botschaften aufgenommen hat. Das waren zwei Freaks, also auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie Leute aus dem innersten Zirkel der Regierung.
Okay.
Der Glanz war ein bisschen ab.
Und trotzdem sagst du, und wir haben es ja gerade am Anfang auch gehört, du sagst, die Theorie lebt weiter.
Genau. Gewisse Ideen sind verschwunden, also Hillary Clinton wird nicht mehr oft erwähnt, aber die ganze Sache mit der Pädophilie, das ist tatsächlich zu einer fixen Idee für viele Amerikaner geworden, dass sie überall Kinderschänder wittern. Und ja, insofern könnte man sagen, diese Ideen haben sich des QAnon-Kleides entledigt, sind jetzt nicht mehr unbedingt so erkennbar, dass sie aus dieser Ecke kommen, aber werden im rechten Mainstream intensiv verhandelt und auch durchaus bei arrivierten Republikanern.
Good morning. Good morning. Thanks. Have a seat. Have a seat. Man, what a venue.
Da hast du ein erstes Beispiel mitgenommen. Wen hören wir da? Wer begrüßt hier die Journalisten?
Ja, das ist Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Der redet dauernd von Grooming.
Grooming.
One of the things that we are going to do is we are going to crack down on the grooming of these minors.
Grooming ist in den ganzen USA zu einem sehr wichtigen Stichwort geworden. Es meint eigentlich so Kinder verführen oder vorzubereiten auf sexuellen Missbrauch.
So HB 1540 is going to protect children from adult groomers attempting to prey on them. It will prohibit an adult from engaging in a pattern of communication to a minor.
Und der springende Punkt ist, dass für Leute wie Ron DeSantis auch Sexualkundeunterricht und insbesondere wenn dieser Unterricht auch Schwule und Lesben und so weiter thematisiert, dann läuten bei ihm die Alarmglocken, weil er das Gefühl hat, dass da schon Pädophilie im Anmarsch ist. Mhm. Er hat also dieses vor 2 Jahren ein Gesetz verabschiedet, das den Sexualkundeunterricht an der Schule sehr einschränkt. Mhm. Die Gegner nennen das Don't Say Gay-Gesetz, weil eigentlich so ein Wort wie gay oder schwul oder LGBT, das darf eigentlich nicht mehr erwähnt werden im Schulzimmer.
Ja.
Und das ist auch noch nicht vorbei. Jetzt gerade kürzlich im April hat Ron DeSantis ein weiteres Gesetz verabschiedet, das in diese Richtung geht, das sogenannte Anti-Groomer-Gesetz.
Und das zielt genauso auf den Schutz der Kinder aus der Sicht von DeSantis.
Genau. Die Idee ist, dass die Kinder durch so einen Unterricht sexualisiert werden und dann quasi vorbereitet werden für sexuellen Missbrauch. Mhm. Ich meine, es gibt keinerlei Hinweise, dass das so ist. Eher im Gegenteil. Kinder, die aufgeklärt sind, die werden weniger Opfer von sexuellem Missbrauch. Auch Disney ist ins Visier geraten von Ron DeSantis. Er hat behauptet, im Disney-Park und in den Filmen gäbe es überall quasi LGBT-Propaganda, die Kinder würden verführt.
Mhm. Wo siehst du da aber die Verbindung zu QAnon?
Es ist für mich ein Beispiel, wie zentrale Ideen von QAnon, also eben diese Pädophilie-Obsession, wie die jetzt weitergeführt wird, auch in Gesetzen verankert wird. Und das Wort QAnon wird eigentlich nicht mehr erwähnt, aber diese Ideen sind eigentlich salonfähig geworden.
Mhm. Jetzt Ron DeSantis, den haben wir ja kennengelernt als Kontrahent von Donald Trump. Der ist jetzt in Florida geblieben. Man könnte auch sagen, der ist weit weg im Süden. Sind denn diese Ideen, diese Pädophilie-Panik, wie du sie nennst, ist denn das auch in der Hauptstadt, in Washington, ein Thema?
Ja, also das prominenteste Beispiel ist die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene. Mhm. Das ist eine bekennende QAnon-Anhängerin. Die wurde vor 4 Jahren in den Kongress gewählt. Auch sie erwähnt QAnon jetzt eigentlich nicht mehr explizit. Aber sie behauptet zum Beispiel, die Biden-Familie betreibe Menschenhandel für Prostitution.
This is human sex trafficking.
Zum Beispiel in einer Live-Schaltung bei Fox News, als es um die Machenschaften des Sohnes von Joe Biden, Hunter Biden, ging.
And his son Hunter Biden is guilty of human sex trafficking, and we have the receipts.
Hunter Biden's lucky.
Und da muss ich sagen, wenn ich da so zuhöre, ich bin erstaunt, dass das quasi im Kabelfernsehen wirklich so ausgesprochen wird. Also sie konnte das zur besten Sendezeit, konnte sie diesen Vorwurf machen, dass der Sohn des Präsidenten einen Kindermenschenhändlerring macht.
Ja, das klingt unglaublich für uns, dass sie das auch einfach so unwidersprochen behaupten kann. Aber das zeigt eben schon, wie verbreitet diese Ideen sind. Und es gibt Erhebungen, nach denen ein Viertel der Amerikaner sympathisiert mit diesen Ideen. Es gibt da eine große Akzeptanz. Also man könnte zum Beispiel auch die Bücherverbote erwähnen, oder wo alle Bücher, die irgendwie mit LGBT zu tun haben, nichts mehr in Schulbibliotheken verloren haben. Oder dann gab es vor 2 Jahren die Anhörung von Brown Jackson für den Supreme Court.
Why did you sentence someone who had child pornography of toddlers being sexually abused to 28 months, 64% below what the prosecutors asked for?
Da sind einige Abgeordnete auch dauernd auf diesem Thema rumgeritten, dass sie angeblich zu milde mit Pädophilen umgegangen sei.
You think it is a bigger deterrent to take somebody who's on a computer looking at sexual images of children in the most disgusting way is to supervise their computer habits versus putting them in jail?
No, Senator, I didn't say versus.
That's exactly what you said.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann das sein? Bei meinem letzten Besuch in den USA fiel mir auf, einerseits eine äußerst sexualisierte Gesellschaft, das sieht man auch in den Filmen, aber auch in der Musik, auf der Straße, aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig prüd in der amerikanischen Gesellschaft, so habe ich sie wahrgenommen. Das geht für mich irgendwie Hand in Hand mit dem Glauben an solchen Pädophilie-Attacken.
Ja, ich empfinde das auch so. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Kinder am Strand. Da muss man immer total aufpassen beim Umziehen, dass auch die kleinen Kinder nicht den Bruchteil einer Sekunde oben ohne sichtbar sind. Sonst riskiert man gleich, dass irgendeine besorgte Mutter mit einem großen Tuch zu Hilfe eilt. Also,
hast du das erlebt?
Ja. Wahnsinn. Also das ist genauso einerseits eine Prüderie, andererseits auch eine Art Übersexualisierung, dass man dann immer gerade an das Thema denkt, oder? Das käme mir gar nicht in den Sinn.
Und wie erklärst du dir das aber? Also du bist jetzt seit 4 Jahren in diesem Land.
Ich meine, es ist klar, die Kinderschänder, Pädophilie, das ist die Horrorvorstellung für die meisten Eltern, oder? Da läuten natürlich schon die Alarmglocken. Gerade deshalb ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig zu sagen, geht es da jetzt um eine echte Sorge oder wird da einfach eine Hysterie geschürt? Mhm. Also ich denke, ja, es ist das ideale Thema, das man bewirtschaften kann.
Mhm. Stichwort bewirtschaften. Wie verhält sich jetzt Donald Trump dazu? Er ist ja der Retter.
Wie gesagt, er hat sich dann erstmal ein bisschen zurückgezogen.
Nach der Niederlage damals.
Genau. Mhm. Er wurde ja dann auch von X verbannt. Er hat dann seinen eigenen Kanal True Social gegründet. Dort postet er inzwischen wieder emsig QAnon-Inhalte. Mhm. 800 in den letzten 2 Jahren.
Ja, das ist viel.
Ja, und jetzt intensiviert sich natürlich der Wahlkampf. Mhm. Und wenn das stimmt, dass ein Viertel mit diesen Ideen sympathisiert, da kann er natürlich fischen in diesem Wählerpool. Also man merkt schon, er hat jetzt einen Gang hochgeschaltet.
Und wie macht er das?
Indem er diese Inhalte erneut postet, weiterverteilt. Sehr oft auch in seinen Reden erwähnt er nicht direkt namentlich QAnon, aber er macht Anspielungen, wie mit diesem Mirror-Song, den wir am Anfang gehört haben, mit gewissen Stichworten. Also er ist ja sowieso so ein Meister der Codes oder der, man nennt das auch Hundepfeife, oder? Die Insider, die verstehen diese Stichworte und diese Zeichen und die anderen, denen sagt das nichts.
Just recently Kamala let in the head of a Peruvian gang who was wanted for 23 murders. Welcome to the United States of America.
Er spricht ja sehr oft über die gefährlichen Migranten aus den Gefängnissen, die jetzt massenweise über die Grenze kommen. Und sehr oft stellt er diese Immigranten auch als Vergewaltiger dar.
Every day brings another story about innocent Americans being tortured, raped, murdered and massacred by illegal aliens that Kamala Harris has set free in our country.
Vergewaltiger unserer amerikanischen Frauen und Kinder.
Da kommt's wieder.
Genau, Kinder.
Also die wissen sofort, er ist einer von uns, aber er hat sich nicht strafbar gemacht oder er hat es einfach nicht ausgesprochen.
Genau.
Also wir stellen fest, QAnon oder das, was übrig geblieben ist, das ist kein Randphänomen mehr.
Das hat jetzt quasi kein Label mehr dran, woher das kommt, aber die Inhalte, die sind jetzt eingesickert in den rechten Mainstream.
Ist das eigentlich ein entscheidender Faktor im Wahlkampf oder ist das mehr etwas, was dir aufgefallen ist en passant?
Also es kommt sicher auf die Region drauf an. Aber wie man bei DeSantis sieht, also zum Beispiel in Florida, da kann er sehr mobilisieren mit diesem Thema. Sicher auch in anderen eher konservativen Landesteilen. Aber die beiden Familie war, wie gesagt, ein beliebtes Ziel oder verdächtigtes Objekt. Der ist jetzt bekanntlich aus der Schusslinie, auch Hunter Biden. Harris, ich weiß nicht, ob das funktioniert, sie als Pädophile darzustellen. Also die Republikaner müssen da jetzt wie eine neue Angriffsstrategie rausfinden. Das ist ihnen bis jetzt nicht recht gelungen. Also ich bin gespannt, was ihnen jetzt zu diesem Pädophilie-Thema da jetzt einfällt.
Ist es eigentlich ein Zufall, dass QAnon in den USA auf so fruchtbarem Boden fällt? Oder im Gegenteil, ist es typisch USA?
Also ich glaube, die USA waren immer schon berühmt, berüchtigt für ihre Verschwörungstheorien, für eine gewisse Paranoia. Also ich denke zum Beispiel an den Kennedy-Mord, der die Fantasie bis heute der Leute beschäftigt. Oder die Leute, die behaupten, die Mondlandung habe nicht stattgefunden. Oder die Evangelikalen mit Kreationismus. Ja, ist erstaunlich. Oder auch Deep State, also dass es da hinter den Kulissen Leute gibt, die eigentlich die Fäden ziehen. Mal ist es Obama, mal sind es die Chefbeamten. Da gibt es ganz viele Leute, da muss man gar nicht mehr darüber diskutieren. Das ist für sie einfach evident. Das hat natürlich auch mit dem geteilten Medienkonsum zu tun. Die einen schauen CNN, die anderen Fox News, an den Social Media Bubbles. Also viele Leute sind schon sehr isoliert, einfach in diesen Echokammern, die sie zurückspiegeln, die ihre eigenen Ideen dauernd verstärken. Ja, manchmal hat man schon das Gefühl, die Leute leben auf verschiedenen Planeten.
Du bist jetzt 4 Jahre in den USA, lebst du da. Davor warst du lange Jahre in Senegal. Und Entschuldigung für diese Frage, aber was geht dir jetzt persönlich durch den Kopf, wenn wir jetzt über ein Land aus der ersten Welt sprechen, die so krass affin sind für Fake News und für die Verschwörungstheorien?
Ja, ich mache innerlich tatsächlich oft auch diesen Vergleich mit Afrika. Und ich meine, in Afrika war das auch gang und gäbe. Da gibt es auch sehr viele so irre Ideen. Dort dreht es sich dann eher um Magie, schwarze Magie.
Hast du auch gerne darüber geschrieben?
Ja, Hexerei, Geister. Da schüttelt man auch oft den Kopf. Aber man sagt sich dann, okay, sind andere Kulturen und da ist halt oft auch das Bildungsniveau ist nicht so hoch, es gibt nicht so den Zugang zu den Medien. Also man hat da irgendwie eine größere Toleranz. Aber USA, ja, wie ist das möglich,
genau,
fragt man sich. Ich nehme an, es muss schon mit diesen Bubbles zu tun haben, die wir erwähnt haben, und vielleicht schon auch das Bildungsniveau. Die USA haben zwar die besten Universitäten der Welt, aber es gibt schon auch Regionen, wo das Bildungsniveau sehr tief ist, auf dem Land, aber zum Teil auch in den großen Städten, in armen Quartieren, wo die Schulen wirklich sehr schlecht sind. Ja, und dann diese ganzen evangelikalen Milieus, die zum Teil auch halt ziemlich isoliert sind, also wo es wenig Korrektive gibt, wenig Inputs von außen. Ich erwähne das manchmal gegenüber amerikanischen Kollegen, dass ich sage, das ist ja wie in Afrika, das finden sie gar nicht lustig.
Lieber David, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Das war Amerika entscheidet, der geopolitische Podcast der NZZ. Und ganz wichtig, auch am nächsten Mittwoch gibt es eine neue Folge. Da analysieren wir die mit Spannung erwartete erste TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und weil diese Debatte erst in der Nacht auf Mittwoch stattfindet, publizieren wir die neue Folge erst gegen Mittwochabend. Also keine Sorge, keine Panik, da kommt was. Vielen Dank für eure Feedbacks an podcast@nzz.ch. Es freut uns sehr, dass euch der neue USA-Podcast so gefällt. Produzentin ist Marlen Oehler, mein Name David Vogel und wie die Amerikaner sagen, au revoir.